Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Mein heutiger Gast ist Karin Zorn, Malerin mit einem ausgesprochen interessanten Oeuvre. Und zudem ist sie die Chefin der Galerie der Stadt Wels. Servus Karin.
Grüß dich Gerald.
Ich möchte gleich sagen, wir kennen uns schon sehr lange, sind Bordeaux. Und ich freue mich schon sehr auf ein interessantes Gespräch mit dir.
Ganz meinerseits.
Karin, du bist ja eine Art Beute-Oberösterreicherin. Deine Eltern stammen aus Oberösterreich, du hast aber in Wien, bist in Wien geboren, in Wien aufgewachsen und hast nach der Matura ja mit Geschichte und Germanistik begonnen und dann aber recht bald dich der Malerei zugewandt und an der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz studiert, in der Meisterklasse von Erik S. Mich würde mal interessieren, deine Diplomarbeit war die malerische Selbstdarstellung. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war so. Ich habe quasi damals das Diplom als nochmalige Prüfung für mich selber aufgefasst schon. Also quasi mir war klar, jetzt will ich es wissen, reicht's für ein Leben lang. Mhm. Und das war mal der erste Punkt. Und der zweite, natürlich, man sucht sich das Thema, was interessiert mich? Wirklich. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht, um dann mir eingestehen zu müssen, ich will mich eigentlich selber kennenlernen. Mhm. Und dann, das war der Startschuss und das ist dann auch für mich persönlich voll aufgegangen. Also das war dann quasi das Go, es reicht für ein Leben lang.
Okay. Und hast du da in den Bildern faktisch auch Selbstporträts angefertigt oder war das eher so eine innere Beschäftigung mit dem inneren Wesen deiner selbst?
Es waren damals tatsächlich Selbstporträts. Mhm. Und ich bin tatsächlich vom Spiegelbild ausgegangen. Mhm. Das war damals der Schritt, ja. Ich bin dann natürlich wohin gekommen. Ich habe wirklich täglich, es war eine Abfolge wie ein Tagebuch. Und ja.
Ja, was war da der Beginn und das Ende, wenn man das so sagen kann, an der Entwicklung dieser damaligen?
Naja, der Beginn war quasi aus der inneren Überzeugtheit, muss ich ja sagen, aber aus dem Chaos heraus mit allem, was dazugehört, natürlich als junger Mensch auch, ja, so wie wir heute leben in der Gesellschaft. Mal, okay, man ist nicht Autodidakt, man widmet sich dem gesellschaftlich etablierten Ausbildungsweg und so weiter. Und in dem Feld, was man dann erlebt, hin zu dem, wo man sich wirklich ergreift, ja, wirklich mit beiden Beinen dann sagt, ja, es ist die Malerei. Und ich kann mich erinnern, damals ist mir zum Beispiel die Maria Lasnik dann als Begleiterin eigentlich in der Selbstbildnisphase aufgetaucht, ja. Mhm, und ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, eigentlich für mich persönlich gut gerüstet, ja.
Mhm. Ja, dein Lehrer war ja später dann in Berlin, du bist ja dann nach Berlin gegangen, ja, an die Hochschule der Künste, zu Dietmar Lemke, und der ja ein berühmter Expressionist war.
Ja.
Und diese expressionistische Kunstrichtung hatte dann eigentlich dein weiteres künstlerisches Leben sehr stark beeinflusst.
Das war dann quasi klar, dass das eigentlich mein Ausgangspunkt ist. Mhm. Also mit meiner Malerei setze ich dort an und gehe quasi von dort aus dann weiter. Und das war in Berlin eine wirklich feine Sache, weil man hat die Expressionisten richtig gespürt noch, ja, auch an der HDK, dort Hochschule der Künste, ja, im Westen eben, haben die Professoren die Ateliers gehabt, wo vor ihnen eben die Expressionisten drinnen waren, zum Beispiel Karl Schmidt-Rottluff, oder es war dann auch in der Gegend, wo ich damals in Wien gelebt habe, Lionel Feininger, die haben alle irgendwie dort gearbeitet früher, ja.
Also das hat faktisch noch den Geist des Expressionismus
gearbeitet. Genau,
gearbeitet.
Und ich habe den eigentlich richtig kennenlernen, auffassen können, um dann zu bemerken, ja, das ist das, wo ich selber ansetze. Und jetzt geht's natürlich weiter.
Ja, es ist ja recht unüblich, weil, also ich persönlich setze den Expressionismus in meinem Zusammenhang mit dem Schrecken des Ersten Weltkrieges, das war eine Reflexion davon sozusagen. Und das ist ja im Grunde mittlerweile relativ wenig, also es wird wenig expressionistisch gearbeitet. So, das ist zumindest meine Empfindung.
Ja, es ist natürlich erklärbar, weil dann der große Crash kam und natürlich eine Zerstreuung stattgefunden hat, wo sozusagen die Vielfalt dann sich durchgesetzt hat. Aber umso spannender ist es dann, sage ich mal jetzt für mich, aber auch persönlich, den Ansatzpunkt gefunden zu haben. Und wenn ich jetzt konkret zu den damaligen Malern gehe und nochmal zu Berlin, ja, es gibt ja dort das Brücke-Museum, das war unweit von dort, wo ich gewohnt habe. Ich konnte dort eigentlich regelmäßig hingehen und konnte mir natürlich auch anschauen und konnte erleben, was dann doch die Forderung ist heute, ja, oder wo sie damals vielleicht waren, wo sie vielleicht stehen geblieben sind, wo nach 100 Jahren später was möglich ist, darüber hinausgehend.
Also faktisch, dass man das überführt vom 20. ins 21. Jahrhundert, also eine Art neuen Expressionismus formt.
Absolut. Das findet auch statt mit, ich habe da, wie gesagt, ja Kollegen, Malerkollegen, Malerfreundschaften, wo wir das bewegen, wo wir das besprechen im Dialog und wie das ausschauen kann. Es ist nicht so leicht, sofort zu fassen, ja, sprachlich, aber man spürt es jetzt. Und jetzt sind doch schon einige Jahrzehnte der Malerei jetzt auch bei mir und es klärt sich.
Mhm. Du warst ja zweimal in Berlin länger, also das zweite Mal von 2009 bis 2017.
Genau.
Und hast du mir erzählt, es hat sich in dieser Zeit eigentlich dein Werk verändert vom äußeren Motiv zum inneren Bild, also von der äußeren Beobachtung zum inneren Erleben. Wie soll sich das der Zuhörer vorstellen?
Naja, das ist eine sehr erfreuliche, spannende Sache. Weil, kann man sich so vorstellen, der Weg war mal vom äußeren Motiv beginnend.
Mhm.
Das heißt, im Grunde ist das äußere Motiv immer mit einem inneren Leben auch verbunden. Aber man schaut einmal in die Welt hinaus. Das äußert sich in Interieurs, in Landschaften, in Stillleben.
Mhm.
Alles, was einfach einen umgibt und natürlich in der Liebe zum Leben dann man auffasst und sich mit dem beschäftigt. Und ja, in Berlin 2, ja, in den Jahren ab 2009, war es natürlich die Gelegenheit, erstens mal mich wieder mal auf zwei Beine hinzustellen, weil ich habe dort mir ein kleines Atelierhäuschen, muss ich sagen, angemietet, also im Süden von Berlin. Es war eine wunderbare Umgebung und ich konnte dort wirklich in mich gehen, alleine und in Ruhe arbeiten und bin zu dem Punkt gekommen, wo ich zum Beispiel das Figurenbild, die menschliche Figur, die bis dahin im äußeren Anblick Thema war, hat sich der Punkt aufgetan, dass er von einer inneren Auffassung startet. Also, dass ich die menschliche Figur eigentlich von einem inneren Punkt angehe, aufrolle, male.
Mhm.
Ich bin der Meinung, dass es ohne diesem inneren Zugang zur menschlichen Figur eigentlich gar nicht möglich ist, den Menschen als Figur zu malen, ohne dass er eben jetzt
Also du versuchst faktisch in deinen Bildern eine Art inneren Kern darzustellen, der Sache und des Menschen und der Dinge.
Genau. Und wie der Quell dann frei geworden ist, so sage ich immer, die Quelle, da ist jetzt der Zugang möglich.
Und hat das ja zu tun, dass man vom Gegenständlichen mehr ins Abstrakte geht, also vor allem von der Formsprache?
Es geht sogar noch drüber hinaus.
Was bedeutet?
Dass es nämlich möglich ist, ein äußeres Motiv, zum Beispiel das Stillleben, mit vollkommen innerem Motiv, ja, zu verbinden und aufzufassen. Das ist das Tolle.
Das klingt sehr interessant.
Also ganz egal, ob ich jetzt, wie es herkömmlich man vielleicht den Begriff abstrakt versteht heutzutage, egal ob so oder vor einem äußeren Motiv, das Innere macht sich geltend und übernimmt die Gestaltung.
Ja. Und weil du sagst, du suchst einen Dialog zum Expressionismus von heute, ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Also Expressionismus, ich habe vor mir eigentlich eine klare Form, also etwas klobig, fast ein bisschen brutales, sehr realistisches, teilweise überzogen natürlich die Realität. In der Malerei eben des 20er, 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und wie stellt sich das jetzt dar, die Transformation sozusagen?
Also meine Erfahrung und mein Erleben ist, dass es vielleicht melodiöser wird.
Mhm.
Also es ist so...
Weicher.
Es wird weicher.
Mhm. Mhm.
Nicht weniger schlagkräftig, aber es ist doch die Malerei mehr mit dem Hören verbunden, als man eigentlich denkt.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel ein Bereich, dass das Erspüren, aber auch das Hören kommt zu dem Schauen dazu. Das Sehen ist da eigentlich, sag ich mal, das am dritten in dieser Reihenfolge.
Mhm, das ist faktisch mit einbezogen.
Ja.
Mhm.
Und das Fühlen ist wirklich das und das Erspüren, was die Farbe gestaltet, was einen im Format sozusagen der Bildfläche, ja, ich bin ja immer als Maler in einer Fläche.
Ja.
Was, ich bin dann die Fläche und ich kann dann wirklich sprechen, ja, durch das Fühlen, das dann quasi meine Hand führt. Also da sind wir beim Pinselduktus, der dadurch dann ausdrücken kann, ja. Alles, was innerlich erlebt wird, erfüllt wird, sage ich mal, was aus dem Unsichtbaren kommt, wird dann durch den Pinselduktus in die Sichtbarkeit gebracht und die Farbe natürlich.
Mhm. Ja, da kommen wir sehr gut zu deinem jetzigen Wirken. Du lebst ja in Wales und beschäftigst ja doch recht stark nach wie vor mit figuralen Elementen. Doppelbildnisse, Einzelbildnisse, Triaden, dann Gruppenkompositionen und zentrale Themen sind Charaktere, Geschichten und das Historienbild. Gibt es ein interessantes, großes Format von dir in Wales, das du gemacht hast zum 500. Todestag des Kaisers Maximilian und das in den Minoriten ausgestellt ist. Und wie kommst du dazu, also dass die faktisch dieses Figurale und diese Großformate, wie siehst du das?
Das hat sich auch, wie gesagt, in Berlin entwickelt, dass ich mit Figurenbildern begonnen habe, die Geschichten erzählt haben.
Mhm.
Das ist das Spannende, dass das eigentlich in Berlin passiert ist. Und in Berlin ein bisschen die Vorwegnahme war, ich arbeite ja nicht mit historischen Vorbildern, sondern wirklich aus dem, wie gesagt, Erspüren heraus.
Ja.
Und die Figuren, die sich dargestellt haben, waren aber sehr auch teilweise historische Figuren mit, könnte man sagen, Kostümen. Aber das ist einfach gewachsen, ja.
Mhm.
Und wie ich dann mit 2018 nach Wales zurück bin, hat sich das eigentlich fortgesetzt. Und damals mit den 500 Jahre Todestag Kaiser Maximilian Festivitäten sozusagen kam diese Beschäftigung mit der Geschichte, wo ich bemerkt habe, da geht was. Man kann sich der Geschichte künstlerisch widmen und bekommt Informationen. Das war sehr erfreulich.
Ja. Also du tauchst in die Geschichte ein und exzerbierst was für dich selbst daraus.
Genau. Mhm. Weil natürlich sind wir ja aufgewachsen mit Geschichtserzählungen.
Ja.
Und es kommen dann aber die Charaktere, ja, die Geschichten lassen sich dann aus dem Künstlerischen heraus neu zeigen.
Mhm. Es gibt, du hast einen guten Begriff gewählt, und zwar das innere Messen.
Das innere Messen ist, sage ich mal, eigentlich mein täglich Brot.
Mhm. Mhm.
Man könnte es auch härter ausdrücken, Werkzeug.
Ja.
Und das ist eigentlich für mich das Werkzeug des Malers, das innere Messen. Es ist bewahrheiten. Jeder Pinsel, Strich unter Anführungszeichen, jedes Setzen einer Farbe geht ja mit dem Vorgang des inneren Messens einher.
Mhm.
Also ich bewahrheite das. Das hat auch mit Präzision zu tun, wenn der Ausdruck wirklich am Punkt ist. Es ist nicht jeden Tag gleich. Also ein Maler kann nicht immer auf Hochtouren laufen. Aber es ist im Rahmen dieses inneren Messens.
Mhm. Also wenn du malst, kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass du hochfährst. Also
da stehe ich mit allen Sinnen sozusagen im Sein.
Ja, ja.
Und das ist, ich sage auch immer, eigentlich fühlt sich's wie ein Jungbrunnen an.
Ja, klingt sehr, sehr schön.
Ja, kann ich empfehlen.
Ja, leider, meine Qualität sind da sehr begrenzt.
Na, schauen wir mal. Machen wir mal eine Malstunde.
Ja, apropos, also abgesehen von deiner künstlerischen Tätigkeit, bist du ja seit 2023 Leiterin der Galerie der Stadt Wales, die ja im Grunde neu geschaffen wurde von der Räumlichkeit her.
Ja.
Und Erzähl ein bisschen was von dieser Struktur der Räumlichkeit. Ich finde, das ist ja wirklich eine sehr schöne Galerie. Und über die Konzeption sozusagen.
Ja, also die Galerie der Stadt Wels ist ja aus den vorigen Räumlichkeiten im alten Sparkassehaus in Wels umgezogen auf den Minoritenplatz und ist jetzt eingegliedert in die Stadtmuseen. Also wir haben dort die archäologische Sammlung am Minoritenplatz und im Nebengebäude, im sogenannten Schisserhofgebäude, ist jetzt die Galerie der Stadt Wels untergebracht. Das ist ein wunderschöner alter Wirtschaftstrakt, der schon zu Zeiten der, wie die Minoriten dort waren, Wirtschaftsgebäude war mit Zellerarium und einem oberen Geschoss. Und jetzt haben wir den Verbindungsgang von den Museen in das altehrwürdige, so sage ich mal, Gewölbe, in unseren Gewölberaum und dann oben im ersten Stock den neu adaptierten ersten Stock, wo dann auch das Büro untergebracht ist, aber natürlich der überwiegende Teil dann auch Ausstellungsfläche ist.
Das ist ein sehr reizvoller Gegensatz eigentlich. Das wirklich, ich glaube, aus dem 16. Jahrhundert ist die Struktur des Gebäudes. Ja. Und der obere Teil ist eigentlich hypermodern. Ne?
Das ist richtig.
Ein wunderbarer Gegensatz.
Also man hat das Gebäude sehr engagiert im Ende des vorigen, kann man jetzt sagen, Jahrtausends, gerettet und wirklich toll revitalisiert. Und ich sage ja immer, das Gebäude hat jetzt auf uns gewartet, auf die Galerie der Stadt Wels. Es macht wirklich Freude, da drinnen Ausstellungen zu gestalten und zu kuratieren.
Kommen wir mal darauf zu sprechen, also seit 2023, also 2024 hat eigentlich dann die Ausstellungstätigkeit begonnen, glaube ich, nicht?
Genau.
Ja, und erzählen Sie ein bisschen was da bis jetzt eigentlich gezeigt wurde.
Ja, also der Schwerpunkt, den ich mir jetzt auch gesetzt habe, ist die bildende Kunst und zwar ganz speziell, ich möchte der Malerei, der Zeichnung, der Skulptur und auch der Architektur eine Bühne bieten. Also, und zwar die Brücke auch von der Vergangenheit in die Gegenwart bilden und zwar einfach 20. 21. Jahrhundert. Wir haben jetzt immer mehr oder weniger im Wechsel die Ausstellungen gestaltet. Wir haben ja begonnen mit dem Ewald Walser, weil der Ewald Walser ein Maler gebürtiger Welser ist. Das war eine sehr schöne Sache. Wir sind dann ins 20. Jahrhundert gegangen mit Alois Wach und Esteban Fekete, was besonders auch war, weil Alois Wach ja ein österreichischer Expressionist des 20. Jahrhunderts ist.
Genau.
Dann sind wir zur Anna Steinhäusler gegangen, also haben mit ihr eine Präsentation gemacht, eine sehr engagierte junge Künstlerin in ihren 30er Jahren sozusagen, Skulptur und Malerei. Also sie macht keramische Skulpturen, sehr interessant.
Ich habe sie gesehen, die Ausstellung, die war sehr beeindruckend, eine sehr, sehr interessante Auffassung auch von ihren Skulpturen.
Stimmt.
Das ist völlig neuartig, finde ich. Also so diese Bäume mit Gehängen und
das stimmt.
Eigene Art des Skulpturierens.
Sie hat ja auch, widmet sich dem Holzbrand, was für mich, sage ich immer, den künstlerischen Ausdruck der Keramik steigert.
Ja.
Und was bei ihr auch sicher einzigartig ist, ist, dass sie ja mit alten Techniken aber, also sie weiß über alte Techniken Bescheid, auch in der Malerei. Und das ist eine sehr schöne Mischung von alt und neu in ihrem Werk selber.
Stimmt, ja, also es wirkt teilweise so, also ihre sehr schönen Büsten wirken, als würden sie aus der Renaissance kommen.
Genau.
Ja, ja. Aber mit der modernen Touch und wunderbar, durch diesen Holzbrand kriegt er es kriegt so eine schillernde Patina eigentlich.
Ja, eine Patina, genau. Ja, und jetzt haben wir die laufende Ausstellung, ist Hans Planck gewidmet, dem Innviertler Künstler, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag hätte. Und wir zeigen da Ölmalerei, seine Holzschnitte und die wunderbaren Aquarelle. Die Ausstellung ist jetzt bis 4. Januar zu sehen.
Und was kommt dann im Jahr 2026? Was erwartet uns da?
Ja, im Jahr 2026 geht's los mit der sozusagen expressionistischen Malerei des 21. Jahrhunderts.
Also dein Laptop.
Ja, genau. Ich freue mich da sehr drauf. Es wird eine Trilogie sein, ja. Wir werden mit Nikita Knick da beginnen. Eigentlich ein Zeitgenosse, der leider viel zu früh verstorben ist.
Ja.
Der in München Malerei studiert hat. Folgen wird dann die Lydia Dürr, eine österreichische Malerin, die in Waidhofen an der Theia lebt.
Mhm.
Und der dritte im Bunde ist dann Sebastian Gollob, der wahrscheinlich oder meiner Ansicht nach mit seinem Werk am weitesten in die Zukunft reicht, ein Hamburger Maler.
Mhm.
Das ist die Trilogie
des Expressionismus.
Des Expressionismus, also, des heutigen sozusagen.
Ja, ja,
und wir werden einiges daran, also wir können uns dann sozusagen anschauen, was Sache ist.
Und wie das faktisch wirkt auf das Publikum.
Ganz
auch.
Genau.
Also, das zieht sich über das ganze Jahr. Das ist sozusagen drei Ausstellungen hintereinander.
Absolut.
Mehr oder minder Jänner, Mai und dann im Herbst.
Genau.
Mhm. Also praktisch 2026 wird das Jahr des Expressionismus in Wales, kann man sagen.
Genau, wir werden Farbe bekennen.
Ich bin sehr neugierig. Und ihr macht ja, also abseits der Ausstellungstätigkeit, auch andere Dinge. Also,
das stimmt. Und zwar war ein Herzensanliegen auch mir, ein eigenes Atelier aufzubauen. Also das Atelier der Galerie der Stadt Wels.
Mhm.
Und das hat sich etabliert. Unser Raum ist ein sehr schöner, stimmungsvoller Raum, wo kleineren Gruppen die Möglichkeit geboten wird, regelmäßig wie in einer Ateliersituation zu arbeiten.
Mhm.
Wir haben den sogenannten als Format den Atelier-Freitag ins Leben gerufen, der das Format funktioniert. Von der Zeichnung zur Farbe ist sozusagen das übergeordnete Motto.
Mhm.
Und was sich sehr erfreulich entwickelt hat, ist, dass wir auch miteinander an architekturbezogener Raumgestaltung arbeiten. Das ist für mich übrigens ein Thema, was auch ein zukunftsweisendes ist, finde ich, für die Malerei auch. Und wir haben da jetzt bisher zwei Räumlichkeiten, also wir hatten die Anfragen von zwei Räumlichkeiten und haben beim Schopf gepackt die Gelegenheit und haben das eine Mal nach dem Thema die vier Elemente, das andere Gebäude nach den vier Himmelsrichtungen, also jeweils zwei Bilder rein miteinander gemalt.
Wie viele Personen sind da dabei?
Ja, das sind so 6, 7, 8 Personen.
Und die ziehen an einem gemeinsamen thematischen Strang.
Absolut haben wir da an einem Strang gezogen. Wir malen da an den Gemälden teilweise zu 4, zu 5 gleichzeitig.
Also das ist echtes Teamwork.
Das ist echtes Teamwork. Malerei im Sozialen sozusagen.
Ja, ja.
So wie es halt bei der Freskenmalerei war.
Ja, ja, ja. Ja,
und jetzt halt mit Öl.
Ja, ja.
Aber auch Ölfarbe hat eine Verschlusszeit.
Ja, das kann ich mir, das stelle ich mir ausgesprochen busy vor, ne? Da geht's zur Sache.
Da geht's zur Sache.
Und da gibt's einen Supervisor, der das überwacht oder malt du jeder, ist das Wild Painting.
In dem Fall bin der Supervisor, muss ich gestehen, ich.
Ja.
wir besprechen das Thema miteinander, die Farbstimmungen miteinander, dann wird sozusagen eine Linienspur auch miteinander gefasst. Ich bitte dann immer die Teilnehmer, in der Phase zu sprechen. Und ich ziehe dann die Linienspur über die Formate hinweg.
Ja.
Und dann wird gemalt miteinander.
Okay.
Dann hat man quasi eine Komposition, die, ist dann doch notwendig.
Ja, und was ihr noch macht, ist ja, was ja recht unüblich ist für eine Galerie, ihr geht in die Öffentlichkeit, also go public, und habt ihr eine Kooperation mit wem?
Ja, das ist sehr schön, weil das eine Kooperation mit dem MKH ist, mit den MKH Studios.
Das Medienkulturhaus in Wels.
Genau, das Medienkulturhaus, wo Go Public ja herkommt, damals wie die Galerie mit dem MKH zusammen untergebracht war. Da wurde ja Go Public geboren. Und wie in dem Moment, wo wir jetzt quasi uns getrennt haben, haben wir uns aber wieder vereinigt in der Go Public Veranstaltung. Und wir stellen im Wechsel jeweils im Foyer der MKH Studios, als auch im Foyer der Galerie der Stadt Wels, eben Arbeiten von jungen Menschen aus. Da haben wir jetzt als nächstes übrigens in der Galerie der Stadt Wels, das wird am 29. November eröffnet, die Arieta Salihi, Wasser trägt Erinnerungen. Mhm. Das sind Reiseaquarelle, die sie uns zeigt.
Und das ist eine echte Kooperation.
Das ist eine echte Kooperation.
Also räumliche Trennung, aber im Grunde genommen inhaltlich seid ihr euch verbunden geblieben.
Absolut. Und wir sprechen auch über die Ausstellenden oder teilen uns quasi dann zu, wer zu welchem Thema besser passen könnte.
Und ihr macht ja auch was mit dem Programm Kino Wels und mit dem Theater Kornspeicher. Gibt es ja auch Kooperationen.
Das stimmt. Also beim Programm Kino Wels ist es so, wir zeigen zu den jeweiligen Ausstellungen Filme, also das Programmkino nimmt Filme ins Programm. Der Künstler oder das Thema der Ausstellung wird sozusagen zum Thema des Programmkinos. Und noch kurz zum Theater Kornspeicher. Die Kooperation bezieht sich auf die Atelier-Matinee. Mhm. Das ist sozusagen unser jährlicher Präsentationsort des Ateliers bzw. der Sommerkurse.
Sehr schön. Ja, man merkt, time is running out. Das Gespräch war sehr informativ und interessant. Ich habe aber trotzdem, hätte ich noch zum Abschluss zwei kurze Fragen an dich persönlich. Und zwar die erstere wäre, was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
Oh, also ich würde mal meinen, die größte Stärke in der Eigenwahrnehmung ist die, dass ich doch durchhalten kann, auch wenn es mal schwierig ist. Und ich glaube auch, dass das Vermittelnde eine Stärke ist von mir.
Mhm. Und hast du eine Schwäche auch?
Die Schwäche oder die größte Schwäche? Tja, was sage ich jetzt? Was teile ich jetzt mit? Ich überlege vielleicht manchmal zu lang, wie man jetzt sieht. Ja, das.
Sehr gut.
Das ging vielleicht manchmal schneller und würde dann beweglicher oder flüssiger werden.
Okay. Und was ist so für dich der rote Faden, dein Lebensmotto in kurzen Worten?
Der rote Faden, das Lebensmotto, also der rote Faden ist eigentlich, mein Motto ist eigentlich, ich werde immer jünger. Mhm. Also ich sehe eigentlich das Lebensende dann als den Punkt, dass ich das erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe und insofern die Altlasten aufgearbeitet habe und neu starten kann.
Okay.
Das, was danach kommt.
Da wird es, glaube ich, viele Aufrufe geben.
Ja.
Das wollen viele Menschen. Karin, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch sehr herzlich.
Und wir sehen uns bald wieder
in
der Galerie der Stadt Wels. Danke dir.
Freut mich. Vielen Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.